SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Deutschland trauert um das Leben eines jungen Polizisten, der bei einer Messerattacke am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt wurde. Bei einer Kundgebung kamen gestern in Mannheim 8000 Menschen zusammen zu einem interreligiösen Friedensgebet. Die Veranstaltung haben viele in Mannheim als tröstend empfunden.
Ich fand es schön, dass wir alle in einer gewissen Demut und auch einer gewissen Würde diese Veranstaltung begleitet haben, ohne großartige Zwischenrufe.
Es war wichtig, dass alle Religionsgemeinschaften zusammen waren hier.
Auch gerade für die islamisch Geprägten ist es wichtig, dass sie jetzt nicht ausgegrenzt werden.
Es ist eine Gemeinschaft hier in der Stadt, die seit Jahrzehnten zusammenlebt und solche Gewalttaten nie untereinander ausgetragen worden sind.
Inzwischen hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen, denn der mutmaßliche Täter hatte möglicherweise ein islamistisches Motiv. Was über den Mann bislang bekannt ist, berichtet Gundula Geuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Süleyman A. ist 25, lebt seit 2013 in Deutschland, ist damals mit einem afghanischen Pass eingereist, nachdem er 13 Jahre alt war, so schreibt es etwa der Spiegel. Seitdem hat er, was Sicherheitsbehörden betrifft, völlig unauffällig und unbescholten in Deutschland gelebt, zuletzt in Heppenheim, und sich scheinbar integriert mit erweitertem Hauptschulabschluss, Taekwondo-Training, ehrenamtlichem Engagement in der Flüchtlingshilfe. Sein Asylantrag war im Jahr nach der Einreise abgelehnt worden. Er hat aber einen Schutz vor Abschiebung bekommen, damals für Afghanistan noch nicht selbstverständlich. Er hat später dann eine Deutsche geheiratet, hat mit ihr auch zwei kleine Kinder und hat darüber befristete Aufenthaltserlaubnisse bekommen. Die jüngste wäre noch gut 2 Jahre gültig gewesen.
Der mutmaßliche Attentäter liegt nun verletzt auf der Intensivstation und kann noch nicht vernommen werden. Trotzdem ist eine Debatte losgebrochen über die Islamismusgefahr in Deutschland. Bundesinnenministerin Faeser hat heute Vormittag strengere Maßnahmen gegen militante Islamisten angekündigt.
Unsere Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier und wir verstärken diesen Kampf weiter. Der Täter muss mit der maximalen Härte des Gesetzes bestraft werden. Und noch eines will ich sagen, auch diejenigen, die dieses furchtbare Verbrechen auf widerwärtige Art und Weise, nämlich menschenverachtend, verherrlichen und noch mehr Hass im Netz verbreiten, müssen hart verfolgt werden.
Außerdem prüft das Innenministerium wohl, wie islamistische Straftäter wieder nach Afghanistan abgeschoben werden können. Die Islamwissenschaftlerin und innenpolitische Sprecherin der Grünen, Kador, hat sich allerdings dagegen ausgesprochen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Kador:
Einen Islamisten, der beispielsweise in Deutschland rechtskräftig verurteilt ist, nach Afghanistan abzuschieben, wird nicht dafür garantieren, dass in Afghanistan unter den Taliban die Strafe absitzt. Also wahrscheinlich wird er dort noch eher belohnt. A, B, wollen wir wirklich diplomatische Beziehungen mit dem Taliban-Regime in Afghanistan aufbauen und denen Geld dafür geben, dass sie Menschen nach Afghanistan zurücknehmen? Also ich würde eher sagen, Menschen, die hier verurteilt worden sind, die hier Straftaten verübt haben, schwere Gewaltstraftaten, sollten auch hier ihre Strafe bekommen.
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamia Kador. Der große Regen ist erstmal vorbei. Die Pegel sinken in Süddeutschland. In Baden-Württemberg laufen jetzt die Aufräumarbeiten nach den Überflutungen. In Schwaben geht allerdings die Suche nach einem vermissten Feuerwehrmann weiter. Die Einsatzkräfte befürchten, dass der 22-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Offingen an der Grenze zu Baden-Württemberg ertrunken ist. Durch das Hochwasser wird in Leipheim bei Günzburg das Trinkwasser knapp. Ein Aufruf, Wasser zu sparen, ging offenbar nach hinten los. SWR-Reporterin Christine Janke berichtet.
Wegen des Hochwassers mussten Brunnen an der Donau abgeschaltet werden, weswegen weniger Trinkwasser als sonst zur Verfügung steht. Doch auf den Aufruf des Bürgermeisters, nur das Nötigste an Wasser zu verbrauchen, ist das Gegenteil passiert. Haushalte bunkerten offenbar Wasser, füllten teils sogar ihre Badewanne voll, so Bürgermeister Christian Konrad. Der Effekt, die Trinkwasserbehälter sind fast leer. Das Trinkwasser musste komplett abgedreht werden. Es gibt noch eine Notversorgung, die ebenfalls ab und zu, vor allem nachts, abgeschaltet wird. Die Stadt hofft nun auf eine Befüllung über die Landeswasserversorgung.
Auch in Bayern hat der Regen aufgehört und die Lage entspannt sich. Wie die Situation heute Mittag dort ist, berichtet Gerhard Brack.
Viele Deiche sind inzwischen so aufgeweicht, dass sie zu brechen drohen. Im Landkreis Donau-Ries werden deshalb nun die Deiche nicht mehr verteidigt, sagte der Donau-Rieser Kreisbrandrat Heinz Meyren dem BR. Denn das ist zu gefährlich. Das wäre ein Himmelfahrtskommando für die Rettungskräfte, so der Kreisbrandrat wörtlich. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich von den Dämmen fernzuhalten. An kleineren Flüssen wie Weilach oder Paar in Oberbayern geht das Hochwasser inzwischen zurück und auch die Pegel der Donau oberhalb von Donauwörth sinken. Weiter flussabwärts steigen die Donaupegel noch oder stagnieren nur. In Passau ist der Flusspegel seit gestern Abend um 1 Meter gestiegen und liegt jetzt bei 9,83 Meter, über 4 Meter höher als noch vor 6 Tagen. Die Altstadt von Passau ist für den Autoverkehr gesperrt. Oberbürgermeister Jürgen Dupper rief dazu auf, dort nicht hinzugehen. In Marktrettenbach im Unterallgäu wurde jetzt das 3. Todesopfer des Hochwassers in Bayern entdeckt. Die Frau war gestern mit ihrem Auto von einer Straße ins Wasser gerutscht. Gerettet werden konnte dagegen eine Frau in Deckendorf aus einer überschwemmten Unterführung. Sie hatte einen Badeanzug an und wollte durch die Unterführung tauchen. Deckendorfs Oberbürgermeister Christian Moser weist deshalb darauf hin, dass Baden im kompletten Überschwemmungsgebiet wegen Lebensgefahr verboten ist.
Inzwischen wird auch über Konsequenzen diskutiert. Der Deutsche Städtetag fordert wegen der aktuellen Lage mehr Geld von Bund und Ländern für den Hochwasserschutz. Vera Wolfskämpf.
Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi nannte es im Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Daueraufgabe für die Kommunen, sich an den Klimawandel anzupassen und sich auf Extremwetterereignisse vorzubereiten. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke will den Hochwasserschutz ausbauen. Wie genau? Dazu laufen Gespräche mit den Bundesländern. Ein Gesetzesvorschlag soll noch dieses Jahr kommen.
Den Hochwasserschutz so zu verbessern, dass Überflutungen möglichst wenig Schäden anrichten, das sei machbar. Es brauche oft aber viel Zeit, sagt Andreas Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Fachmann für Katastrophenmanagement.
Wenn man natürlich jetzt den Klimawandel zum Beispiel mit reinrechnet, wenn man da jetzt erstmal sagt, wir müssen 10, 20 Jahre lang diskutieren, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Wenn man jetzt beispielsweise eine Stadt vor sich hat, dann ist die Frage, wie ist die denn eigentlich verbaut? Gibt es vor der Stadt Flächen, die überflutet werden dürfen? Wenn aber wirklich alles verbaut ist, dann hat man in manchen Städten einfach nur die Möglichkeit, das zu tun, was gerade noch möglich ist. Und dann ist das nächste Zeitfenster der Umsetzung ist nach dem nächsten Hochwasser, wenn sowieso vieles neu gebaut werden muss. Und das dann so anzupassen, dass das beim nächsten Mal nicht wieder so schlimm wird.
Fokus Südwest.
Umweltzonen wurden ursprünglich eingerichtet, um gesundheitsgefährdende Schadstoffe zu reduzieren. Nun fallen sie in Tübingen, Reutlingen und Ulm weg. Das heißt, auch Autos ohne grüne Plakette dürfen wieder durch die Stadt fahren. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn.
Der Grund? Die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid ist in letzter Zeit deutlich gesunken und liegt jetzt im Jahresmittelwert unter dem aktuell geltenden Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Grenzwerte für Feinstaub werden schon seit mehreren Jahren eingehalten. Damit entfällt der Grund für die Durchfahrtsbeschränkungen, so das Regierungspräsidium Tübingen. Im Laufe des Jahres sollen auch noch die Umweltzonen in Mannheim und Mühlacker wegfallen. Dann gäbe es in Baden-Württemberg nur noch 4 Städte mit Durchfahrtsverboten für Fahrzeuge ohne grüne Plakette, nämlich Stuttgart, Pforzheim, Freiburg sowie Ludwigsburg und Umgebung.
Das Deutsche Rote Kreuz protestiert mit einer Aktion in Mainz heute gegen die Pläne der Bundesregierung, die Einschnitte beim freiwilligen sozialen Jahr plant. Um die Schuldenbremse einzuhalten, will die Regierung 7,5% ihrer Zuschüsse für die sogenannten SFJler streichen. SWR-Reporterin Christiane Spohn.
Kommt die Kürzung, wäre das fatal. So Marc Hörnig vom Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem das freiwillige soziale Jahr sein 60-jähriges Jubiläum hat, wolle die Bundesregierung ihre Unterstützung kürzen. Das DRK und auch alle anderen Wohlfahrtsverbände befürchten damit das Ende des FSJ. Junge Leute könnten sich in diesem Jahr beruflich orientieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden der Pflegeheime oder Krankenhäuser entlasten. Um zu zeigen, wie wichtig das FSJ für alle ist, veranstaltet das DRK auf dem Mainzer Gutenbergplatz eine Diskussionsrunde mit Landtagspolitikern und FSJlern.
Und sonst so?
Dienstag, 4. Juni. Den meisten von uns liegt wahrscheinlich nichts ferner als die nächste Mainzer Fasnacht. Anders die Obernarren in Mainz. Die haben gestern schon mal das Motto für die nächste Kampagne verkündet. In Mainz zu feiern, das ist nett, but don't forget the Zugplakett. Das muss man natürlich erklären. In Mainz werden in den Wochen und Monaten vor Fasnacht die sogenannten Zugplaketten verkauft. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird der Rosenmontagszug finanziert. Deshalb das neue Motto, das daran erinnert, doch bitteschön so eine Zugplakette zu kaufen. Der Haken an der Sache? Die Zugplakette gibt's noch gar nicht, nur das Motto. Wer jetzt in Panik verfällt, der sei beruhigt. Es sind noch 160 Tage bis zum offiziellen Fasnachtsbeginn am 11.11. und noch 272 Tage bis zum nächsten Rosenmontag. Der ist übrigens im nächsten Jahr auch ein Schnapszahltag. Es ist der 3.3.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.